ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Kap ohne Hoffnung. Südafrikas desolate Lage vor der Wahl.
Mehr als 50 Parteien bewerben sich um die 400 Sitze im südafrikanischen Parlament. Über 27 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, ihre Stimme in Südafrika abzugeben. Der ANC, das ist die Partei von Freiheitsikone Nelson Mandela, wird zwar die mit Abstand stärkste politische Kraft bleiben, könnte aber erstmals seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Arbeitslosigkeit, Wirtschaftskrise, Kriminalität, Korruption und die Energie- und Wasserkrise haben den Wahlkampf in Südafrika beherrscht. Darüber berichtet uns unser Korrespondent Stefan Überbach.
In the name of Jesus, victory for the ANC! Victory, victory!
Das FNB-Stadion in Johannesburg, bei der Fußball-WM 2010 Schauplatz des Finales. Am vergangenen Wochenende ist hier alles gelb und grün. Der ANC und seine Fans singen, tanzen, machen sich Mut und hoffen beim Wahlkampfabschluss auf himmlischen Beistand. Kein Wunder, schließlich ist diese Wahl für die Partei von Freiheitsikone Nelson Mandela auch eine Art Endspiel. Staatspräsident und ANC-Chef Cyril Ramaphosa verbreitet demonstrativ Zuversicht und ruft seinen Anhängern zu: Ich kann den süßen Duft des Sieges schon riechen.
I can already smell the sweet smell of victory.
Dabei sagen alle Umfragen dem ANC eine herbe Niederlage voraus. Zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid könnte die Partei die absolute Mehrheit verlieren und auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Die Wahl gilt in Südafrika auch deshalb als Wendepunkt. Viele der rund 28 Millionen Wahlberechtigten sind unzufrieden. Arbeitslosigkeit, Armut, Kriminalität, Energie- und Wasserkrise. Für die großen Probleme des Landes wird in erster Linie der ANC verantwortlich gemacht. Das gilt auch für die grassierende Korruption. Der Autor und politische Analyst Prinz Mashele ist in Südafrika bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Der ANC wird diese Wahl nicht gewinnen, weil die Afrikaner jetzt seinen wahren Charakter erkennen können. Er ist im Grunde eine Partei von Dieben. Der ANC ist eine korrupte und inkompetente Partei. Die Hoffnung auf einen Wandel ist vor allem bei den Jüngeren zu spüren, die sich von der Politik übergangen fühlen. Sie verlangen bessere Bildung, mehr soziale Gerechtigkeit und endlich eine Perspektive.
Wir wollen, dass mehr junge Leute Teil des politischen Systems werden und der Jugend zeigen können, wie ein neues Südafrika aussehen soll.
Die größte Oppositionspartei, die Liberale Demokratische Allianz, DA, hat mit anderen Parteien ein Bündnis geschmiedet, um den ANC abzulösen, weil der, wie DA-Chef John Steenhuisen sagt, seine absolute Mehrheit seit Jahrzehnten missbraucht.
The ANC will lose the outright majority that it has abused for decades.
Und dann ist da ja auch noch Ex-Staatschef Jacob Zuma, der zwar selbst gar nicht kandidieren darf, aber mit seiner neuen Partei MK und besonders radikalen Parolen den Wahlkampf gehörig aufgemischt hat.
Labo!
Diejenigen, die uns erzählen, dass wir angeblich frei sind, die aber nur den Unterdrückern die Tür öffnen, werden wir aus ihren Positionen entfernen. Um die 400 Mandate im Parlament bewerben sich mehr als 50 Parteien. Eine feste Sperrklausel wie in Deutschland gibt es nicht. Mit verlässlichen Hochrechnungen ist im Laufe der nächsten Tage zu rechnen. Das amtliche Endergebnis soll am Sonntag verkündet werden. Zwei Wochen später dürfte klar sein, wohin die Reise geht. Dann muss nämlich laut Verfassung die neue Regierung unter Dach und Fach sein.
Heute ist es soweit. Heute wird gewählt in Südafrika. Das ist ein Land, das genau 30 Jahre nach den ersten demokratischen Wahlen in desolater Verfassung dasteht. Obwohl reich an Natur und Schönheit, an Infrastruktur und Bodenschätzen, sind ganze Wirtschaftszweige inzwischen im Niedergang. Hinzu kommen ständige Stromausfälle, eine aufgeblähte Verwaltung, marode staatliche Schulen und Krankenhäuser, ein Brain Drain, also der Wegzug der klugen Köpfe und ausgeplünderte Staatskonzerne. Wo steht Südafrika? Darauf schauen wir mit Gregor Jäcke. Er leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Südafrika, lebt dort in Kapstadt und ist derzeit in Durban, um heute an einer Wahlbeobachtungsmission teilzunehmen. Herr Jäcke, manche sprechen im Falle Südafrikas schon von einem Failed State oder einer Kleptokratie. Was bedeutet das konkret?
Südafrika befindet sich zweifelsohne aufgrund der schlechten Regierungsführung und auch aufgrund der katastrophalen Regierungsbilanz des ANC und auch aufgrund der Korruption der Dauerregierungspartei ANC auf dem Weg zu einem Failed State. Das Land am Kap ist aber, und das muss man vergleichen mit anderen afrikanischen Ländern, noch lange kein Failed State, da es auch im Kern noch eine stabile Demokratie ist. Eine stabile Demokratie, in der regelmäßige freie und faire Wahlen durchgeführt werden. Südafrika hat stabile, widerstandsfähige staatliche Institutionen. Ganz wichtig auch zu wissen, es gilt in Südafrika das Prinzip der Gewaltenteilung, der Rechtsstaatlichkeit. Südafrika hat eine moderne und liberale Verfassung, gewährleistet Menschenrechte, Freiheitsrechte und hat ganz wichtig eine aktive und robuste Zivilgesellschaft. Richtig ist aber auch, dass viele Menschen in Südafrika, auch insbesondere junge Menschen, sich frustriert und enttäuscht vom politischen System abgewandt haben und auch weniges Vertrauen, ein sehr geringes Vertrauen in Politiker haben, in politische Parteien oder auch in staatliche Institutionen. Und das ist alles auch eine Gefahr für die junge Demokratie Südafrika. Aber Südafrika ist noch kein Failed State.
Es gab große Erwartungen an den ANC, an den African National Congress, die Partei von Freiheitsheld Nelson Mandela. Aber viele schwarze Südafrikanerinnen und Südafrikaner haben das Vertrauen in den ANC inzwischen verloren, fühlen sich aber doch irgendwie moralisch verpflichtet, der Partei auch aus historischen Gründen weiterhin ihre Stimme zu geben. Tatsächlich sind die Umfragewerte erstmal immer weiter in den Keller gegangen, lagen letzten Monat bei 37%. Ist der ANC für schwarze Südafrikaner alternativlos?
Zunächst muss man wissen, dass der ANC keine normale Partei ist, sondern er ist vielmehr eine gesellschaftliche Sammelbewegung. Insbesondere die älteren Wähler zeigen noch eine starke Loyalität zum ANC, zur ehemaligen Befreiungsbewegung. Denn insbesondere diese ältere Wählergruppe hat nicht vergessen, dass es der ANC war, der Südafrika in eine Demokratie überführt hat, der auch dafür gesorgt hat, dass das Land nicht in einen blutigen Bürgerkrieg nach 1994 abrutscht. Und deswegen gibt es da noch sehr, sehr starke Loyalitäten zum ANC. Aber neben der eben erwähnten Loyalität ist es auch so, dass der ANC auch in der Vergangenheit immer in der Lage war, einen sehr effizienten Wahlkampf, besonders in der heißen Wahlkampfphase, kurz vor Schließung der Wahllokale zu führen und dann auch nochmal viele Wähler mobilisieren kann. Und Ramaphosa, der amtierende ANC-Präsident, ist in der Tat auch der beliebteste Politiker des Landes, wenn auch mit abnehmender Popularität. Also der ANC, auch wenn er vermutlich bei dieser Wahl seine absolute Mehrheit auf nationaler Ebene erstmals seit 1994 verlieren wird, ist auf keinen Fall zu unterschätzen.
Aber wenn die Partei die absolute Mehrheit verlieren wird, dann wird sie eine Koalition eingehen müssen. Und da sorgen sich Beobachter vor den möglichen Partnern. Wer steht denn da zur Auswahl?
Sollte sich der ANC bei Verlust der absoluten Mehrheit Richtung politische Mitte bewegen, dann könnte es auf die Democratic Alliance, die DA, hinauslaufen. Solch eine Koalition ANC mit der Democratic Alliance würde verkrustete Strukturen im Land aufbrechen und wäre auch in der Lage, eine Politik durchzuführen, die auf Wachstum und Beschäftigung setzt.
Dann gibt es noch die Economic Freedom Fighters, die rufen schon mal zur Enteignung der Weißen auf.
Also die Economic Freedom Fighters, da sagt die Democratic Alliance, die größte Oppositionspartei im Land, zu Recht, sie spricht von einer Doomsday Coalition, einer Weltuntergangskoalition, sollte es zu einem Bündnis zwischen ANC mit den Economic Freedom Fighters kommen. Bei den Economic Freedom Fighters muss man wissen, dass ihr Parteichef Julius Malema, der hat eine ANC-Vergangenheit. Der war in der Vergangenheit der Chef der ANC-Jugendorganisation und bezeichnet sich selber gar nicht als Parteichef, sondern als Oberbefehlshaber, also als Art Rebellenführer. Und das sagt ja schon viel aus über eine Partei, die im Kern sehr antikapitalistisch, aber eben auch der anti-imperialistisch geprägt ist. Julius Malema bewundert offen Venezuela, glaubt auch bereits an die Verstaatlichung der Wirtschaft, einschließlich Banken und Minen, an die Abschaffung des Privateigentums zugunsten von Staatseigentum. Darüber hinaus lehnt diese Partei auch die versöhnliche Politik der Post-Apartheid-Ära des großen Staatsmannes Nelson Mandela ab, indem sie häufig gegen Weiße wettert oder Inder als Rassisten bezeichnet. Also kurzum, käme diese Partei, die Economic Freedom Fighters, an die Regierung, hätte das katastrophale Folgen für Südafrika, für die Wirtschaft, für Arbeitsplätze, für Investitionen, aber auch für den sozialen Zusammenhalt. Und dennoch trifft diese Economic Freedom Fighters häufig das Lebensgefühl von unterprivilegierten schwarzen Südafrikanern, wenn es darum geht, um die Themen Arbeit oder auch Würde der schwarzen Bevölkerung. Also die IFF sind auf jeden Fall nicht zu unterschätzen, aber sie wären wahrlich kein Fortschritt für das Land, sondern würden weiter dazu beitragen, dass Südafrika wirtschaftlich und politisch den Niedergang einschlägt.
Wenn Sie Südafrika hören, dann denken Sie vielleicht an die schöne Landschaft, die beeindruckende Tierwelt mit Giraffen, Elefanten und Löwen, vielleicht auch an den guten Wein, der dort angebaut wird in tollem Klima. Oder Sie denken an die negativen Dinge, die hohe Kriminalität, die Townships, in denen viele Schwarze immer noch denkbar schlechte Lebensbedingungen haben. Für alle Südafrikaner ist spürbar, wie heruntergewirtschaftet das Land ist. Ständig fällt der Strom aus, auch die Wasserversorgung ist eine Art Glücksspiel. Aber nun stehen die Wahlen vor der Tür und für den regierenden ANC könnte es überlebenswichtig sein, sein korruptes Image aufzupolieren. Und dafür hat sich die Regierung offenbar extrem ins Zeug gelegt. Plötzlich funktioniert so manches, was sonst nie verlässlich war.
Südafrika im Mai 2024. Überall im Land reiben sich die Menschen ungläubig die Augen und fragen, wie kann es sein, dass auf einmal wieder Strom fließt, rund um die Uhr, wenn man ihn braucht. Seit Ende März erlebt das gebeutelte Land ein regelrechtes Energiewunder. 17 Jahre lang gehörte das sogenannte Load Shedding zum Alltag. Klingt harmlos, heißt aber im Klartext, dass jeden Tag der Strom abgeschaltet werden muss, manchmal sogar für 10 oder 12 Stunden, weil wegen maroder Kraftwerke und Leitungen der Energiebedarf nicht mehr gedeckt werden kann. Korruption, Missmanagement und organisierte Kriminalität haben die Probleme zusätzlich verschärft. Plötzlich aber funktioniert alles. Die Krise scheint überwunden, wie von Geisterhand.
I don't know, it looks like this is a trick.
Es ist nur ein Trick, und zwar ein ziemlich teurer. Das glauben viele. Der Verdacht, die ANC-geführte Regierung macht hinter den Kulissen kräftig Druck, damit der staatliche Energiekonzern Eskom seine Kunden bei Laune hält und dafür sorgt, dass die Stromversorgung in den Wochen vor der Parlamentswahl nicht zusammenbricht. Zum Beispiel, indem in Reservemeilern jede Menge Diesel verbrannt wird, damit der ANC, der im Umfragetief steckt, endlich auch mal gute Nachrichten verbreiten kann. Stimmt nicht, sagt Elektrizitätsminister Ramokgoba. Er sieht als Hauptgrund für die Stabilisierung der Lage die intensiven Reparaturarbeiten in den Kraftwerken. Alles sei geplant, nichts komme überraschend und die Aussichten würden sogar noch besser.
All of these efforts are orchestrated. There is nothing sudden. And in fact, the picture looks even exceptionally better.
Die App des Stromanbieters Eskom, die sonst auf die Blackouts hinweist, zählt stolz die Tage, an denen dem Land die sonst üblichen Ausfälle schon erspart bleiben. Mehr als 8 Wochen am Stück sind es inzwischen. Das gab es zuletzt vor über 3 Jahren. Von einem Wahlkampftrick kann keine Rede sein, das haben wir der harten Arbeit der Leute bei Eskom zu verdanken, sagt Staatspräsident Ramaphosa. Er hofft, dass es so wie in der letzten Zeit auch weitergehen wird, klopft aber vorsichtshalber auf Holz.
Touch wood, let's hope this continues. It is not an election ploy. It is the very hard and good work at Eskom.
Auch der unabhängige Energieexperte Chris Yelland hält die Verschwörungstheorien für an den Haaren herbeigezogen. Einfach einen Schalter umlegen und so tun, als wäre das Problem vorbei. Dafür sei der Konzern Eskom zu groß und die Stromkrise zu komplex. Er glaubt stattdessen, dass die Regierung endlich den Ernst der Lage erkannt hat und das tut, was schon vor Jahren hätte getan werden müssen, nämlich die Wartungsarbeiten in den Kraftwerken und den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben.
They are doing something. They're doing what should have been done years and years ago.
In der Tat investieren Politik, Unternehmen und viele Bürger in erneuerbare Energien. Zuletzt konnten Solaranlagen mehr als 10% des Strombedarfs decken, Tendenz deutlich steigend. Gleichzeitig will Eskom die Laufzeit seiner Kohlemeiler verlängern, selbst wenn das den Klimaschützern nicht gefällt. Außerdem denkt der Konzern darüber nach, in alten Kraftwerksblöcken Mini-Atomreaktoren zu installieren, obwohl diese Technologie noch weit von der Serienreife entfernt ist. Und trotzdem, viele Menschen hoffen, dass die Regierung die Wahrheit sagt, der bevorstehende Winter nicht allzu schlimm wird und das Zeitalter des Loadshedding tatsächlich zu Ende geht. Auch wenn der ein oder andere daran noch so seine Zweifel hat und glaubt, zum Leiden geboren zu sein.
I'm confident that the issue of electricity is being resolved.
We suffered in the past, we suffered in the present and we'll suffer in the future. We are born to suffer.
I doubt that this winter is going to affect us. Loadshedding is a thing of the past.
Vor den Wahlen hat der ANC sozusagen die Arbeit aufgenommen und deshalb gibt's jetzt plötzlich beständig Strom. Die vorher üblichen Abschaltungen sind momentan Geschichte. Stefan Überbach, unser Korrespondent, berichtete, heute wird ja gewählt und wir haben getitelt Kap ohne Hoffnung, Südafrikas desolate Lage vor der Wahl.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Wenn es um Südafrika geht, dann hat man doch gleich reiche Natur- und Tierwelt vor Augen. Giraffen, Elefanten, Löwen, betörende Küsten und majestätische Berge. Südafrika war einmal der Inbegriff einer Regenbogennation. Nach dem Ende der Apartheid wollte der damalige Präsident Nelson Mandela alle Ethnien miteinander versöhnen. Inzwischen aber lahmt die Wirtschaft, Staatsbetriebe wurden geplündert und die Verwaltung aufgebläht mit Gefolgsleuten des dauerregierenden ANC. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 41% und speziell junge Menschen erhalten kaum oder eine schlechte Bildung. Dagegen kämpft auch eine deutsche Hilfsorganisation namens Masifunde. Ihr Sitz in Deutschland ist in Südhessen, in Bensheim. In Südafrika arbeitet sie in der Nähe von Port Elizabeth. Das ist die Stadt, wo auch VW große Werke hat. Masifunde liegt mitten in einem Township und wird geleitet von Jonas Schumacher. Mit ihm habe ich vor der Sendung sprechen können. Herr Schumacher, Townships wurden ja eigentlich kurz nach 1900 in Südafrika errichtet, um Schwarze quasi zusammenzupferchen, um sie von den Weißen zu trennen. Das war ein sehr unmenschliches System, eine erzwungene Armut. Aber es gibt eben jetzt auch noch immer Townships überall im Land, auch nach dem Ende der Apartheid. Unter welchen Bedingungen wachsen die Kinder in ihrer Nachbarschaft auf?
Die Kinder und Jugendlichen in den Townships wachsen zum Großteil in sogenannten informellen Siedlungsgebieten auf. Also es sind große Teile dieser Townships, bestehen einfach aus Wellblechhüttensiedlungen, wo die Leute Hütten aus zum Teil Müll und was sie gefunden haben, zusammengebaut haben. Teilweise ohne Wasseranschluss, ohne Strom. Folglich sind die Lebensbedingungen da sehr, sehr schwierig für die Familien, für die Kinder, für die Jugendlichen.
Es gibt zwar offiziell eine Schulpflicht bis zur 9. Klasse, also bis etwa 15 Jahre, aber manche Klassen sind so überfüllt, da unterrichten Lehrkräfte bis zu 80 Kindern, hört man. Es gibt lange Schulwege und auf den besseren Schulen hohe Schulgebühren. Welche Folgen hat das für die Schulbildung?
Ja, wir haben im Endeffekt ein zweigeteiltes Bildungssystem. Wie Sie gesagt haben, es gibt so für 15-20% der Bevölkerung die Schulen, die unter Apartheid nur Weißen zugänglich waren. Da gibt es eine exzellente Bildung, aber die Schulgebühren sind exorbitant hoch. Und ein Großteil der Bevölkerung geht auf die staatlichen Schulen. Die sind, wie Sie gesagt haben, überfüllt. Und das führt dazu, dass wir bei uns im Township von 100 Kindern etwa 40 haben, die die Schule ohne jeglichen Abschluss vorzeitig verlassen, einfach aus dem System rausfallen. Und das Bildungsministerium hat gerade eine Statistik veröffentlicht, die sagt, dass über 80% der Viertklässler nicht lesen können. Also man sieht, das Bildungssystem für den Großteil der Kinder funktioniert gar nicht und schafft es nicht, die Kinder dann in irgendeiner Form auch auf das vorzubereiten, was sie im Leben später brauchen.
Letztes Jahr ist ein Mädchen in einem primitiven Plumpsklo einer Grundschule ertrunken und daraufhin kam ans Tageslicht, dass es zwar ein Budget der Regierung gibt, um Schulen besser auszustatten, dass auch sämtliche Schultoiletten überprüft werden sollten. Das Geld kam aber nicht überall an und wurde offensichtlich abgezweigt. Wie ist das mit der Korruption? Wie weit geht das und wie sehr schadet das der Bildung?
Korruption zieht sich durch die gesamte Gesellschaft hier seit vielen Jahrzehnten auf Mikrolevel bis auf ganz großer Ebene und hindert natürlich jegliche Form von Entwicklung. Das große Problem ist, dass die Mittel dann ganz oft nicht ausgegeben werden können wegen Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen, dass die bürokratischen Hürden so hoch sind oder dass Korruption dafür sorgt, dass die Mittel vorher abgezwackt werden und nicht dort ankommen, wo sie benötigt werden. Und daher fehlt es dann oft an Lehrmaterialien. Es fehlt am nötigsten auch in den Schulen. Es kommt nicht zu den nötigen Renovierungsarbeiten, zum Bau von zusätzlichen Klassenräumen. Es werden nicht zusätzliche Lehrer angestellt. Und bei uns im Township ist es so, dass die Kinder einmal im Monat Toilettenpapier und Putzmaterial mitbringen müssen, damit die Schule in irgendeiner Form sauber gehalten werden kann. Und es ist natürlich eigentlich nicht die Aufgabe der Kinder, genau das mitzubringen. Genau dafür müssen Mittel da sein. Und Südafrika ist eigentlich ein Land, was die finanziellen Mittel dafür hätte, um für alle eine gute schulische Bildung bereitzustellen.
Ihre Organisation Masifunde heißt übersetzt Lasst uns lernen. Wie und wo setzen Sie in dieser Situation an?
Wir setzen auf zwei Ebenen an. Wir arbeiten zum einen in einem Township in Port Elizabeth, im Warmer Township. Und dort arbeiten wir mit Kindergärten. Wir betreiben einen Kindergarten. Wir versuchen, frühkindliche Bildung schon zu fördern. Wir arbeiten mit den Schulen, stellen da Bibliotheken zur Verfügung, betreiben die, unterstützen mit Tischen, mit Stühlen, mit Renovierungsarbeiten. Und gleichzeitig bieten wir für 450 Kinder in einem Bildungszentrum außerschulische Bildungsprogramme zur Verfügung. Das ist von der Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe über sogenannte Life Skills, also lebensrelevante Themen und ganz viele außerschulische Aktivitäten, ob es der Chor ist, Kunst, Theater, Sport, also ein ganz breites Angebot, um die Kinder ganzheitlich unterstützen zu können. Daher haben wir auch Sozialarbeiter, die den Kindern da zur Seite stehen und den Familien zur Seite stehen können, um in diesem Umfeld irgendwie schulisch erfolgreich sein zu können.
Jetzt wird gewählt in Südafrika. Das nationale Parlament und alle Provinzparlamente werden neu bestimmt. Was erhoffen Sie sich von dieser Wahl für Ihre Arbeit?
Grundsätzlich erhoffen wir uns einfach, dass der ANC mal keine absolute Mehrheit hat, dass er sich vielleicht innerhalb einer Koalition ein bisschen mit Checks and Balances auseinandersetzen muss, dass es mal eine Gegenstimme gibt, dass es eine starke Opposition gibt. Und dann erhoffen wir uns einfach, dass endlich die guten Policies, die guten Gesetze, die es eigentlich gibt, wir haben eine extrem moderne Verfassung, dass all das auch mal in die Tat umgesetzt wird, dass man nicht nur gute Worte und große Pläne, sondern dass auch wirklich mal Taten folgen und dass sich dann auf Grassroot-Level quasi was bewegt. Und in den Schulen bedeutet es natürlich Infrastruktur, mehr Lehrer, mehr Lehrerausbildung, mehr Lehrmaterialien, um einfach lerngerechtes Umfeld für Kinder und Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Das ist unsere große Hoffnung.
30 Jahre nach dem Ende der Apartheid steht Südafrika an einem Endpunkt. Die großen Erwartungen von damals haben sich nicht erfüllt. Und das schreiben viele dem dauerregierenden ANC zu, der Befreierpartei von Nelson Mandela. Dennoch ist der ANC-Chef und Präsident des Landes Cyril Ramaphosa siegesgewiss.
I will be voted back into power and many may not like this, but it's going to happen. And I will serve.
Ich werde wieder gewählt, auch wenn das einigen nicht gefällt. Cyril Ramaphosa gibt sich demonstrativ selbstbewusst und zuversichtlich. Seit 2019 ist er Südafrikas Präsident und will das möglichst auch bleiben. Der studierte Jurist gehört schon während der Apartheid zu den bekanntesten Führungspersönlichkeiten des ANC. Als Nelson Mandela 1990 das Gefängnis verlässt, steht Cyril Ramaphosa an seiner Seite. Die neue südafrikanische Verfassung schreibt er federführend mit und wird lange als Mandelas Nachfolger gehandelt. Weil das Präsidentenamt dann aber an Thabo Mbeki geht, wechselt Ramaphosa in die Wirtschaft, wo er schnell zu einem der reichsten Männer des Landes aufsteigt. 2012 holt ihn der ANC zurück in die Politik, macht ihn wenig später zum Vizepräsidenten unter Jacob Zuma. Als der 2018 nach zahlreichen Korruptionsskandalen zurücktreten muss, rückt Ramaphosa nach und gewinnt die Wahl im Jahr darauf als Parteichef und Spitzenkandidat für den ANC mit knapp 58%. Die Hoffnungen sind groß, dass der neue Mann den Scherbenhaufen seines Vorgängers zusammenkehrt und zum Beispiel dafür sorgt, dass der Strom wieder verlässlich fließt. Wir sind da auf gutem Wege, sagt Ramaphosa heute. Das Loadshedding, die Blackouts werden nicht mehr so schlimm sein wie früher.
I can say that if we do have loadshedding, it will not be as severe as what we have had in the past.
Außenpolitisch hat sich Ramaphosa einen guten Ruf erarbeitet. Er agiert als Stimme des globalen Südens, setzt sich ein für Frieden, macht sich stark für die Sache der Palästinenser, was bei den südafrikanischen Wählerinnen und Wählern gut ankommt.
The people of Palestine see us.
Die Menschen in Palästina sehen uns als Ritter in glänzender Rüstung, die ihre Rechte verteidigen. Und wir tun das, weil fehlende Gerechtigkeit für die Menschen in Palästina auch fehlende Gerechtigkeit für uns ist. Und trotzdem, die Unzufriedenheit mit seiner Regierung ist groß. Zum ersten Mal seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren droht der ANC die absolute Mehrheit zu verlieren. Die Partei wird für alles verantwortlich gemacht, was im Land schiefläuft. Misswirtschaft, Kriminalität, Arbeitslosigkeit und Korruption. Auch Ramaphosa steht in der Kritik wegen der sogenannten Palapala-Affäre. Dennoch ist nicht endgültig geklärt, ob der ANC-Chef versucht hat, den Diebstahl einer großen Summe Bargeld aus seiner Rinderfarm zu verschleiern. Und wenn ja, warum? Auf dem Höhepunkt der Affäre soll Ramaphosa kurz davor gestanden haben, alles hinzuwerfen, was er heute bestreitet. Rücktritt? Davon weiß ich ja gar nichts, sagt er in einem Interview mit dem Radiosender 702.
You nearly resigned because of the scandal, Mr. President. What changed your mind?
Did I really? No, I don't know anything about that.
Zu weich, führungsschwach, ohne Rückgrat, so beschreiben ihn seine Gegner. Andere loben die Art und Weise, wie er den ANC mit all seinen unterschiedlichen Flügeln zusammengehalten und Schritt für Schritt auf Erneuerungskurs gebracht hat. Beharrlich, manchmal auch stur. Der Büffel ist sein Spitzname, weil er als Hobby seltene Rinderrassen züchtet. Aber ob sich Ramaphosa als Staatschef halten kann, dürfte einzig und allein vom Wahlergebnis abhängen, obwohl er der beliebteste Politiker des Landes ist.
Heute sind in Südafrika Wahlen, gewählt werden das Nationalparlament und alle Provinzparlamente. Da droht der ANC seit 30 Jahren an der Macht seine absolute Mehrheit allerdings zu verlieren. Und es könnte auch Folgen haben für den Präsidenten des Landes, für Cyril Ramaphosa. Porträtiert hat ihn für uns Stefan Überbach in Johannesburg.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.